ARD Sounds.
Am Mikrofon Christoph Leibold, jetzt mit dem Kulturupdate, in dem wir ein Loblied auf den britischen Filmemacher Ken Loach zu dessen 90. Geburtstag anstimmen, sowie die heimliche Hymne zur aktuellen Fußball-WM, die kommt aus Bosnien. Zu Beginn aber, um im Bild zu bleiben, Klagegesänge und Trauerlieder, die vielstimmig angestimmt werden in den sozialen Netzwerken nach dem Tod von Singer-Songwriter und Multimedia-Künstler Oliver Tree, der am Sonntag bei einem Helikopterabsturz in Rio de Janeiro ums Leben gekommen ist. Die Nachricht hat sich wie ein Lauffeuer auf Social Media verbreitet. Mit Oliver Tree sollen 5 weitere Menschen bei dem Unfall ums Leben gekommen sein. Welche Bedeutung Oliver Tree hatte und was ihn für viele so besonders gemacht hat, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christoph Lindemann aus der Bayern 2 Musikredaktion, der zu mir ins Studio gekommen ist. Hallo Christoph.
Hallo.
Ja, für alle, die Oliver Tree vielleicht nicht auf dem Schirm hatten, wer war er?
Wenn man es auf einen Satz runterbricht, dann kann man sagen, er war einer der originellsten und lustigsten Popstars der letzten Jahre. Er hat sich ein absolut wiedererkennbares Aussehen zugelegt, hatte glatte schwarze Haare, die er in einem perfekten Topfhaarschnitt getragen hat. Das war das Markenzeichen, dazu absolut bizarre Klamotten in den Videos auf der Bühne, immer knallbunt, meistens auch viel zu groß. Ganz typisch waren zum Beispiel unglaublich weite Hosen. Und er hat tatsächlich große internationale Hits gehabt, über 700 Millionen Streams auf Spotify hat zum Beispiel Life Goes On. Und bei uns kannte man ihn vor allem für Miss You, das hat er mit dem deutschen Hitproduzenten Robin Schulz gemacht. Kurz zu seinem Hintergrund. Oliver Tree kam aus Santa Cruz in Kalifornien. Er war zu Schulzeiten schon DJ, hat auch Songs produziert und hatte auch erste Erfolge als Warm-up-DJ für recht bekannte Musiker. Den großen Durchbruch aber hatte er erst, als er seine Karriere richtig strategisch geplant hat. Er hat erst Wirtschaftslehre studiert und dann Kunst. Und diese Kombi, die sagt so viel aus über ihn. Er hat sich ausgiebig darüber Gedanken gemacht, wie man auffallen kann, wie man im Musikbusiness wirklich erfolgreich werden kann. Und sein Weg war der Humor.
Du hast gerade gesagt, auffallen wollen. Besonders auffällig ist auch, dass auf TikTok jetzt ganz viele Nachrufe auf Oliver Tree veröffentlicht worden sind. Was hat ihn ausgemacht, dass sich vor allem auch so viele jüngere Menschen mit ihm identifizieren konnten?
Ich glaube, wenn man viel Zeit auf TikTok verbringt, dann ist einem Oliver Tree einfach oft begegnet. Er hatte 18 Millionen Follower dort. Er war Musiker, aber eben auch Influencer. Er hat ständig kurze Videos gemacht, die unglaublich oft angeschaut wurden, die viral gingen, weil sie einfach lustig waren. 2020 zum Beispiel, als sein Debütalbum rauskam, da hat er Videos mit dem größten Scooter der Welt gemacht. Er hat sich einen Alu-Tretroller bauen lassen, der 3- oder 4-mal so groß war wie er. Da gab es Videos, wie er damit durch Wohngebiete gefahren ist. Der Roller war höher als die meisten Häuser. Da und natürlich hat ihn irgendwann die Polizei aufgehalten. Also sowas funktioniert natürlich super auf TikTok.
Und welche Rolle hat TikTok überhaupt für seine Karriere gespielt?
War bei ihm mindestens so wichtig wie die Musik. Man muss bei Oliver Tree immer bedenken, das war alles perfekt geplant. Der hat Marketing als Kunstform gesehen und am California Institute of the Arts hat er offenbar mal eine Arbeit zum Thema geschrieben, wie macht man sich selbst zu einem Meme? Und genau daran hat er gearbeitet und das hat er auch geschafft. Dazu muss man aber auch sagen, dass ihn viele Musikerkollegen als sehr, sehr lieben Kerl beschreiben, der einerseits immer verrückte Ideen hatte, aber andererseits auch überhaupt nicht oberflächlich war. Er hat übrigens in einem Interview mal gesagt, dass er nicht das Gefühl hat, dass das Geld, das er verdient, ihm allein gehört. Er wollte, dass sein Vermögen nach seinem Tod Künstlern zugutekommt. Dafür wollte er einen Fonds anlegen. Er hatte das Gefühl, dass seine Kunst nach seinem Tod noch an Wert gewinnen könnte.
Because when I die, my art will probably be worth more than it is now. People will finally appreciate my stupid fucking videos and my stupid fucking songs.
Nach meinem Tod werden die Leute endlich meine dummen Videos und Songs schätzen, sagt er wie immer sehr selbstironisch.
Der tragische Helikopterunfall nun am Wochenende im Vergangenen, der ist noch nicht komplett aufgeklärt, sagen brasilianische Behörden. Was weiß man bis jetzt über das Unglück, den Hergang von Oliver Tree und was ist noch Spekulation jetzt eher?
Ja, von den Behörden gibt's noch nicht viel und den Rest rekonstruiert man jetzt gerade aus Videos, die Oliver Tree und andere vor dem Unglück gepostet haben. Er hatte am 6. Juni einen Auftritt in Sao Paulo, gestorben ist er in Rio de Janeiro. Offenbar wollte er Sonntag früh gegen 9 Uhr mit 4 anderen zu einer Insel aufbrechen, die 4 Stunden weit weg war. Und dabei sind 2 Hubschrauber zusammengestoßen. Dabei sind 6 Menschen ums Leben gekommen. Oliver Tree war auf der Passagierliste, so viel ist klar. Mehr ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat bestätigt, dass der Fall weiter untersucht wird. Man versucht immer noch zu verstehen, was genau da wirklich passiert ist. Und dieser Prozess zu begreifen, was da passiert ist, das trifft gerade auch viele Fans und Freunde von ihm emotional. Viele fangen gerade erst an, das zu verarbeiten. Er hätte in Bayern noch im September Auftritte gehabt. Ich war Montag selbst auf einem Konzert, da hingen die Plakate noch. Es ist wirklich unfassbar traurig.
Der US-Sänger Oliver Tree ist am Sonntag bei einem Hubschrauberunfall ums Leben gekommen. Er war 32 Jahre alt. Vielen Dank, Christoph Lindemann aus der Bayern 2 Musikredaktion.
Gerne.
Tja, und in Kalifornien, in Los Angeles, im Süden von Kalifornien, da spielt morgen auch bei der Fußball-WM die Mannschaft von Bosnien und Herzegowina gegen die Schweiz, die wiederum als Gruppenfavorit gilt, aber in ihrem Auftaktspiel nicht über ein 1:1 gegen Katar hinausgekommen ist. Deutschland ist gegen Curaçao seiner Favoritenrolle besser gerecht geworden. 7-mal nach jedem Tor erklang der NDW-Ohrwurm Major Tom von Peter Schilling. Seit einiger Zeit ja schon die Torhymne der DFB-Elf. Eine vergleichbare Hymne hat seit kurzem auch das besagte Team von Bosnien und Herzegowina, das übrigens Italien aus der WM-Quali gekickt hat. Man kann von einem Fußballmärchen sprechen und mindestens genauso zauberhaft ist auch die Geschichte des Songs, mit dem die bosnischen Fans ihre Nationalmannschaft neuerdings feiern. Die ganze Geschichte dazu von Tobias Roland.
I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty.
USA heißt diese Nummer. Hat schon 15 Jahre auf dem Buckel und mit Fußball erstmal genauso wenig zu tun wie die Band, die sie singt. Dubiosa Collective.
We wanted to write kind of untypical.
Wir wollten ein eher untypisches Einwandererlied schreiben. Es handelt von einem Bosnier, der in die USA geht, um dort den amerikanischen Traum zu verwirklichen. Am Ende des Liedes merkt er, dass der amerikanische Traum tot ist und er beschließt zurückzukehren, weil lieber führe ich doch ein Leben in Armut in der Heimat, als arm in einem fremden Land zu sein.
So erzählt es Brano, der Keyboarder von Dubiosa Collective. Das Fußballmärchen ihres Songs beginnt am 29. März dieses Jahres. Bosnien-Herzegowina spielt in Cardiff ein wichtiges WM-Qualifikationsspiel gegen Wales. Die Band bekommt einen Anruf eines Dubiosa Collective Hardcore-Fans, den sie vor einigen Jahren auf einer Tournee in Mexiko kennengelernt haben. Und der Fan so: Psst, passt auf, schaut euch das Spiel heute an. Wir haben da eine kleine Überraschung für euch eingebaut.
And then like 5 minutes since match started.
5 Minuten nach Anpfiff rollten die Fans ein riesiges Banner aus. Darauf stand: I am from Bosnia, take me to America. Es sollte eigentlich nur eine Botschaft für die Spieler sein. In den Fernsehbeiträgen über das Spiel tauchte dieses Banner dann aber auch auf und wurde mit unserem Song unterlegt. Sofort fingen Leute auf Social Media an, dieses Video zu teilen mit unserem Song.
Den Hype um das Dubiosa Collective-Lied kriegt auch die Nationalmannschaft mit. Der Refrain »I am from Bosnia« soll auch im Stadion laufen, falls wir das letzte wichtige Qualifikationsspiel gegen Italien gewinnen. So fordern es bereits erste Spieler. Und tatsächlich schafft Bosnien-Herzegowina das Undenkbare und kickt den vierfachen Weltmeister Italien im Elfmeterschießen aus der WM-Quali.
And when the football team win, people start uniting and kind of.
Als die Nationalmannschaft gewann, haben die Menschen ihre Streitereien mal hintangestellt und mehr die Gemeinsamkeiten gesucht. Das mag kitschig klingen, aber es ist wahr und befreiend. Wenn die Politik mal zur Seite tritt und Platz macht für andere Dinge, dann kann da was Neues, Schönes entstehen. Und du siehst das Licht am Ende des Tunnels.
Dass Dubiosa Collective da jetzt den Soundtrack für das bosnische Sommermärchen liefern, freut die Band natürlich sehr. Sie haben den Song inzwischen sogar neu aufgenommen. In der aktuellen Version heißt er nicht mehr USA, sondern wie der Refrain: I am from Bosnia, take me to America. Klar, die wollen das jetzt kommerziell ausschlachten. könnte man jetzt gleich denken. Aber das Dubiosa Collective tickt anders. Erstens verschenkt die Band ihre Musik und bietet seit Bestehen ihre Alben zum Gratis-Download an. Zweitens wollten Brano und seine Freunde eine politische Dimension in den Song einbauen, der um zwei fußballspezifische Strophen in bosnischer Sprache nun erweitert wurde.
Wir wollten zeigen, Fußball gehört auf die Straße, in die Arbeiter- und Armenviertel. Und genau deshalb mag ich die FIFA nicht und diese großen Organisationen. Mich interessieren weder Real Madrid noch Bayern München. Ich mag die Underdogs, im Sport wie auch im echten Leben.
Der Song »I am from Bosnia« ist ein Ohrwurm. Lässt sich selbst in Bier und anderen Rauschzuständen ganz leicht mitgrölen. Aber was Dubiosa Collective eben ganz besonders freut, die Um- und Neudeutung ihres Songs. Vom textlich melancholischen Migrantensong zu einer Hymne der Hoffnung für das bosnische Fußballnationalteam. Also junge Spieler, deren Eltern im Balkankrieg in Länder auf der ganzen Welt verstreut wurden.
Ja, die große Pointe ist ja, der Spieler, der den entscheidenden Elfmeter gegen Italien verwandelt hat, der ist gerade mal 19 Jahre alt. Er ist zwar Bosnier, aber er wurde in den USA geboren. Er hat das Versprechen eingelöst im Songtitel »I am from Bosnia, take me to America«. Keine millionenschwere Marketingkampagne könnte sich diese Geschichte ausdenken, die quasi von alleine passiert ist und die nur ins Rollen kam durch einen kleinen Spaß von Fußballfans im Stadion von Cardiff.
Wenn das Fußballteam von Bosnien und Herzegowina seine Gegner so austanzt bei der WM, wie das die Musik nahelegt, dann wird es ein dickes Brett für den nächsten Vorrundengegner, die Schweiz. Bisher sind nach 2:1 Spielen in der Gruppe B alle vier Teams gleich auf. Da ist also noch alles für alle drin. Der Kick gegen die Eidgenossen steht morgen auf dem WM-Spielplan. Heute schon, da feiert er Geburtstag.
Cinema has many traditions. One tradition it has is to be a cinema of dissent and a cinema to represent the interests of the people against those who are powerful and mighty. And I hope this is a tradition that we can keep alive.
Eine Tradition des Kinos sei es, Einspruch zu erheben, nicht einverstanden zu sein mit den Verhältnissen und den Menschen eine Stimme zu geben im Kampf gegen die Mächtigen. So hat's der britische Filmemacher Ken Loach sinngemäß mal formuliert. Er hat sich mit seinem Lebenswerk in diese Tradition eingeschrieben und sie auf seine einzigartige Weise konsequent fortgeschrieben. Heute wird er 90 Jahre alt. Aus London, ARD-Korrespondentin Franziska Hoppen.
Good morning, Mr. Blake. I'm appointed to carry out assessments for employment and support allowance.
Der britische Regisseur und Drehbuchautor Ken Loach gilt als Meister der Sozialdramen, als Chronist der Arbeiterklasse. In I, Daniel Blake etwa geht es um einen kranken Schreiner, der an der Seite einer alleinerziehenden Mutter um Sozialleistungen kämpft.
Jesus Christ! Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first?
No, no, you carry on.
Der Film über die Entmenschlichung durch Bürokratie, Armut und die Folgen von Sparpolitik gewann mehrere Preise, unter anderem einen BAFTA.
And the BAFTA goes to I, Daniel Blake.
Bekannt wurde Loach 1966 mit seinem Film Cathy Come Home, der von einem Paar handelt, das in die Obdachlosigkeit rutscht und dem die Behörden die Kinder wegnehmen. Mittlerweile blickt der 90-Jährige auf rund 30 Filme zurück und mehr als 100 Auszeichnungen. Regelmäßig hat er dabei auch die Bühne für seine politischen Botschaften genutzt, so wie in diesem Jahr in Cannes mit Blick auf den Nahostkrieg.
And when we see wars,
wenn wir Kriege und Kriegsverbrechen sehen und, sagen wir es ganz offen, den Völkermord Israels an den Palästinensern, dann lassen wir uns nicht zum Schweigen bringen. Wegen seiner Haltung zu Israel, etwa der Unterstützung der BDS-Bewegung, geriet der Brite mehrmals in die Schlagzeilen. So angesehen Loach als Filmemacher ist, so umstritten ist er als politischer Kommentator. Zum Beispiel nannte er die damals regierende konservative Partei eine Partei der Suppenküchen, die bewusst grausam gegen Sozialhilfeempfänger vorgehe, etwa hier auf Channel 4 an den Abgeordneten Kwasi Kwarteng gerichtet.
You are the party of food banks. You are the government of food banks. Do you know how many food...
Und auch den heutigen Labour-Premierminister Keir Starmer, damals Parteichef und Oppositionsführer, Oppositionsführer kritisierte laut scharf, er gehe zu hart gegen den linken Flügel vor. Die einzige Lektion, die er gelernt hat, stammt aus der stalinistischen Tendenz, die Maschinerie zu kontrollieren, alles andere zu missachten. Prinzipien, Gesetze, Regeln, Gerechtigkeit, die Wahrheit, all das zu missachten, die Kontrolle über die Maschinerie zu erlangen und dann die Feinde loszuwerden. Ken Loach ist parteiisch, will sich auf die Seite der Unterdrückten schlagen. Geht es nach Schauspieler Brian Cox, der mit Loach zusammenarbeitete, dann schafft er mit seinen Filmen eine akkurate Sozialgeschichte Großbritanniens, nennt die Dinge beim Namen.
They are a social history of this country. And they're an accurate social history of this country. They reflect things as they truly are.
Dabei geht es um Alkoholismus, prekäre Arbeitsbedingungen oder den irischen Unabhängigkeitskrieg. Aber auch ein paar Feel-Good-Filme drehte Loach. 2009 etwa Looking for Eric über einen Postboten aus Manchester, der in einer Lebenskrise ausgerechnet bei Fußballlegende Eric Cantona Rat sucht. Loaches vorerst letzter Film, The Old Oak, spielt in einem ehemaligen britischen Bergarbeiterort, in dem die Ankunft syrischer Geflüchteter zu Spannungen führt.
How come they're getting all that stuff?
They've lost everything. They've left a war zone.
She's taking your photo there.
You better delete that photo.
Ob seine Filme nicht manchmal etwas zu düster seien, wollte einmal eine BBC-Journalistin wissen. Ganz im Gegenteil, so Loach. Er hoffe, sie seien voller Leben, Energie, Lachen und Wärme.
I hope they're not bleak. I mean, I would hope they'd be full of life and vitality and laughs and warmth.